Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Wirklichkeit und die kosmische Illusion, Teil 1. Wir hatten in unserem letzten Podcast die Frage gestellt, ob die Welt, das Universum, ob jedwede Form, die wir sehen, empfinden, wahrnehmen, eine tatsächliche Wirklichkeit oder eine Illusion ist. Und wir hatten diese Frage noch nicht abschließend beantworten können. Wir hatten bislang nur den Vordergrund, quasi den Vorhof dieses komplexen Problems beleuchtet. Heute wagen wir uns nun in das Innere vor, wenden uns dem eigentlichen Kern der Frage zu. Und dieser Kern, die grundlegende Frage, ist die der tatsächlichen Natur des ursprünglichen Bewusstseins oder der ursprünglichen Macht, die all das, was wir sehen, kreiert, die das Universum mit all seinen Gesetzmäßigkeiten konstruiert hat und aufrechterhält. Oder anders formuliert, wir müssen klären, ob das Universum eine Art Hirngespinst ist, das unserem Mental, unserer Mentalität von irgendeiner Macht der Illusion auferlegt wird, oder ob es eine wahre Gestaltung, eine wahre Ausgestaltung eines ursprünglichen Seins, einer ursprünglichen Wesenhaftigkeit ist. Ein Gebilde, das wir, aktuell noch unwissend, mit stets wachsendem Verstehen erfahren. Aus der Perspektive des Illusionisten lässt sich diese Frage sehr einfach beantworten. All das, was wir als potenzielle Wirklichkeit bezeichnen, das Universum mit all seinen Formen, Wesen und Kräften, ist nur innerhalb der einen großen Illusion wirklich, erscheint uns als wirklich. Es ist sozusagen die Matrix, in der sich die Macht der Illusion, Maya, in der Unwissenheit ausarbeitet und manifestiert. Und wir halten sie nur deshalb für wirklich, weil wir, selbst eine Illusion, darin leben und existieren. Außerhalb dieses Gewebes, außerhalb dieser Matrix, besitzen all diese Dinge keine Realität. Und sie sind deshalb im eigentlichen Sinne nicht beständig, nicht ewig. Denn so hilfreich ein wachsendes Wissen, ein im besten Sinne spirituelles Wissen auch immer sein mag, um Konstrukte, Gebäude, Formationen in unserer Mentalität zu transzendieren oder aufzulösen, am Ende bleibt nur eine Wahrheit übrig, das ewige, beziehungslose Absolute, das Selbst, die ewige, reine Existenz. Alles, wirklich alles andere, spielt sich nur in unserem Mental, in unserer Mentalität ab. Selbst die höchsten Konzepte des Höchsten, die höchsten und reinsten Vorstellungen vom Göttlichen. Genau dieses Mental aber, unsere Mentalität, beruht auf drei sozusagen getrennten Elementen oder Bewegungen. Aus etwas, das wahrnimmt, also dem Wahrnehmenden, der Wahrnehmung selbst, also dem Vorgang des Wahrnehmens, und dem, was wahrgenommen wird, also einem Objekt, einem Gegenüber. Und hier können oder müssen wir unsere Ausgangsfrage ein wenig modulieren oder ausdifferenzieren. Sind alle diese Dinge wirklich bzw. unwirklich oder vielleicht nur eines oder zwei davon? Ist der Wahrnehmende, ist das, was wahrnimmt, unter Umständen wirklich und das, was wahrgenommen wird, nicht? Und wenn wir alles verneinen, wenn wir sagen, dass der Wahrnehmende, die Wahrnehmung und das Wahrgenommene gleichermaßen Illusionen sind, gibt es dann eine Wirklichkeit jenseits davon? Und wenn es sie gibt, was ist dann die Beziehung dieser Wirklichkeit zu der quasi vorgeschalteten Illusion, zu der Matrix, in der wir uns befinden? Es ist durchaus möglich, die Wirklichkeit des Wahrgenommenen, die Wirklichkeit des objektiven Universums zu bejahen und die Wirklichkeit des Wahrnehmenden, des im Universum lebenden Individuums zu verneinen und damit auch den Prozess der Wahrnehmung selbst. Denn wenn, wie es der Materialismus behauptet, Bewusstsein nur ein Wirken materieller Energie in Materie ist, Wellen, die die Gehirnzellen zum Schwingen bringen, die im Gehirn etwas erzeugen, dann ist das Ganze nur ein vorübergehendes und auch sekundäres Phänomen. Das Individuum, das was wahrnimmt, kommt und geht, ist relativ. Nur das Ganze, das Universum, das Wahrgenommene bleibt, ist sozusagen objektiv, absolut, wirklich. Und wir können und müssen sogar diesen Faden noch etwas weiter spinnen und sagen, dass Materie, wie es die materielle Wissenschaft inzwischen festgestellt hat, nur eine Form von Energie ist. Dies wiederum bedeutet, dass nicht Materie, sondern Energie die tatsächliche Wirklichkeit ist. Und das Individuum, das Wahrnehmende, die Wahrnehmung selbst und das materielle Objekt, das wahrgenommen wird, sind lediglich Phänomene, Erscheinungsformen von Energie. Was aber ist eine reine, formlose Energie, ohne ein Sein, das sie wahrnimmt, und ohne ein Bewusstsein, das sie nährt? Es wäre eine Energie, die quasi im Nichts, in der absoluten Leere wirkt. Und dies hat den sehr starken Anschein einer rein mentalen Konstruktion, einer Unwirklichkeit. Vielleicht könnte man noch sagen, dass diese Energie eine Art Bewegung, eine unerklärbare Bewegung in einer Art Nichts ist. Eine Bewegung, die dann sekundäre materielle Phänomene, also das Universum, kreiert. Wie auch immer, die eigentliche, grundlegende und beständige Wirklichkeit wäre in dieser Theorie ein Nichts. Ein Nichtsein, ein Nihil, die Leere des Grenzenlosen, ein ewiges, endloses Unbewusstsein, die Wirklichkeit des Todes in Savitri, oder am anderen Ende das Nirvana des Buddha. Wenn wir nun den Begriff Energie ein wenig erweitern und ihn durch Bewusstsein ersetzen, wenn wir also sagen, dass Energie eigentlich das Wirken eines Bewusstseins ist, das wir als solches zwar nicht sehen, aber durch sein Wirken wahrnehmen, so hilft uns dies an dieser Stelle nur bedingt weiter. Denn auch dieses Bewusstsein würde in einer Leere handeln, würde Energie, Materie, das Universum in einer Leere kreieren. Und die Schlussfolgerung wäre dieselbe. Die eigentliche, ursprüngliche Wirklichkeit ist die Leere, das Nichts, das Nichtsein. Und das Bewusstsein nur ein Schöpfer vergänglicher Formen, die eine vorübergehende Illusion sind. Und auch das Bewusstsein selbst ist dann eine Illusion. eine vorübergehende Bewegung in einer allein ewigen, dauerhaften, grundlegenden Lehre. Was aber ist diese sogenannte Lehre? Könnte sie nicht ebenso ein Sein statt ein Nichtsein sein? Eine unsichtbare, ursprüngliche Existenz? Sollte dies so sein, dann wäre dieses Sein, diese Existenz die Wirklichkeit. Und auch die Bewusstseinsenergie dieser Existenz wäre dann wirklich, keine Illusion. Und wenn das, was kreiert, wenn diese schöpferische Energie, aus der alles entsteht, wirklich ist, dann sind, naturgemäß, auch ihre Schöpfungen wirklich. Materielle Energie, Materie, das Universum, das Individuum im Universum. An dieser Stelle wäre dann nur noch zu klären, ob diese ursprüngliche Existenz kosmisch oder sozusagen transkosmisch, also transzendent ist. Doch eine Existenz wäre es in jedem Falle. Und damit wäre das Universum keine Illusion oder eine reine vorübergehende Erscheinung, sondern wirklich, wahr. Tatsächlich gibt es diese Wirklichkeit, diese ursprüngliche eine Existenz, auch in der Vorstellung des Illusionisten. Es ist nichts anderes als das Selbst, das höchste spirituelle Sein, das Absolute, das Substratum aller Dinge und Wesen. Und diese eine und alleinige Wirklichkeit ist ewig, unveränderbar. Sie ist namenlos, eigenschaftslos, formlos. Sie tritt nicht zu irgendetwas anderem in Beziehung. Es geschieht nichts in ihr. Und wenn dieses eine, einzig wahre Sein ein Bewusstsein hat, dann ist es ein reines, absolutes Bewusstsein, das sich seines eigenen, absoluten Seins gewahr ist. Nur dieses Sein ist wirklich und jegliches Werden demnach unwirklich, unwahr. Das Universum, das auf diesem Selbst errichtet wurde, und auch die Wesen, die dieses Selbst in sich tragen, sind eine Erscheinung, eine Nichtexistenz oder bestenfalls eine Art unwirkliches Wirkliches. Und wenn diese beiden Dinge, das Wirkliche und das Unwirkliche, nun so klar gegenüberstehen, dann stellt sich uns umgehend eine wesentliche Frage. Was ist die Beziehung, die Verbindung, der Zusammenhang zwischen den beiden? Zwischen Wirklichkeit und Illusion? Wie, durch welches Wunder, welches Mysterium entsteht diese Illusion überhaupt? Und wenn auch sie ewig ist, also gar nicht entsteht, wie gelingt es ihr dann zu bestehen, ewig in der Zeit zu sein? Wenn Brahman allein wirklich ist, dann kann, logischerweise, nur ein Bewusstsein oder eine Macht von Brahman ein wirklicher Schöpfer und damit ein Schöpfer von Wirklichkeiten sein. Nun ist aber dieser Brahman, wie wir gesehen haben, rein und absolut. Und er ist damit vor allem eines nicht, eine schöpferische Macht. Und dies führt uns zwangsläufig zu dem Schluss, dass solch eine schöpferische Macht, wie auch immer sie beschaffen sein mag, wo auch immer sie herkommen mag, nicht wahr, nicht wirklich sein kann. Sie, diese Macht, Maya, ist im Grunde nicht existent, ist, als Mutter aller Illusionen, selbst eine Illusion. Und doch hat diese Illusion, hat das Wirken dieser Illusion so etwas wie Existenz, eine Art Dasein. Sie selbst und die Dinge, die sie kreiert, existieren und sind daher in irgendeiner Weise wirklich. Und mehr noch, diese Illusion, das Universum, gründet sich auf dieser einen grundlegenden Wirklichkeit, auf dem einen, reinen und absoluten Brahman. Wir selbst, die in der Illusion leben und selbst eine Illusion sind, sehen die Wirklichkeit, sehen Brahman durch all diese unwirklichen Formen, Namen und Geschehnisse. Wir werden dieses Brahman, der Wirklichkeit, in allen Dingen gewahr. Und so ist die Illusion, ist Maya doch irgendwie wirklich. Sie scheint gleichermaßen wirklich und unwirklich, existent und nicht existent zu sein. Oder, so könnten wir sagen, sie ist weder wirklich noch unwirklich. Und das ist nun ein ganz besonderes Paradoxon, ein wirkliches Mysterium. Denn was ist die tatsächliche Natur von Maya, wenn sie weder wirklich noch unwirklich ist? Und wie greift diese unwirkliche Wirklichkeit in die reine Existenz von Brahman ein? Wie kommt es zu einer Verbindung dieser beiden? Die einfachste und naheliegendste Antwort auf die zweite Frage, das Verhältnis zwischen Brahman und Maya, ist die, dass Brahman der Wahrnehmende ist, also das, was Maya schaut. Denn da Brahman allein wirklich ist, wer sonst sollte die Illusion quasi als Gegenüber wahrnehmen? Alles andere ist als Teil der Illusion selbst eine Illusion, wie auch wir selbst, die mit unserem Mental das Universum betrachten. Hier aber stellt sich nun ein schwerwiegendes Problem. Denn wenn Brahman, wenn das Wirkliche der Wahrnehmende ist, wie kann dann eine Illusion überhaupt bestehen? Schließlich ist das Brahman-Bewusstsein, das wahrnimmt, ein Bewusstsein des Selbstes, ein Bewusstsein, das nur seiner eigenen, reinen Selbstexistenz gewahr ist. Wenn also Brahman tatsächlich der Wahrnehmende unserer Welt, unseres Universums ist, dann muss die Welt, das Universum, Brahman sein und damit wahr. Doch, wie wir gesehen hatten, dieses Universum ist eben genau nicht das, was wir Brahman nennen, ist nicht die reine, formlose Selbstexistenz. Und dennoch ist dieses Universum eine Tatsache, eine quasi unmögliche Tatsache. Wie können wir das Rätsel dieser unmöglichen Tatsache lösen? Wenn wir, um an einem Ende zu beginnen, annehmen, dass Maya in irgendeiner Weise oder teilweise wirklich ist, dann können wir zumindest für den Teil, der wirklich ist, sagen, dass es die Wirklichkeit von Brahman ist, die die Wirklichkeit von Maya wahrnimmt. Dass also Brahman in dieser Beziehung der Wahrnehmende ist. Dann wäre Maya so etwas wie das Brahman-Bewusstsein, das differenziert, unterscheidet. Im Gegensatz zu dem Bewusstsein, das nur sich selbst als einziges spirituelles Selbst sieht. Was aber machen wir mit dem Teil von Maya, der nicht wirklich ist? Wenn wir diesen mit einbeziehen wollen, und das müssen wir, dann müssen wir annehmen, dass es so etwas wie eine essentielle Maya gibt, die wirklich ist, und eine Art äußere Maya, die unwirklich ist und die Illusionen kreiert. Also Dinge, die nicht im eigentlichen Sinne wirklich sind. Da aber nur ein Bewusstsein irgendwelche Dinge sehen oder wahrnehmen kann, unabhängig davon, ob es Wirklichkeiten oder Illusionen sind, und da es nur ein wirkliches Bewusstsein gibt, nämlich das Brahman-Bewusstsein, müssen wir an diesem Punkt festhalten, dass dieses Brahman-Bewusstsein zwei verschiedene Wirkweisen oder Zustände haben muss. Eine Seinsweise, die sich der einzigen und alleinigen Wirklichkeit bewusst ist, und eine andere, die sich der verschiedenen Unwirklichkeiten bewusst ist. Unwirklichkeiten, die durch diese Wahrnehmung eine vermeintliche Existenz erlangen. Und diese Unwirklichkeiten können nicht aus der Substanz von Wirklichkeit entstanden sein. Einfach deshalb, weil sie sonst wirklich wären. Ist die Aussage der Upanishaden, dass die Welt ein Werden des höchsten Seins, des ewigen Wesens ist, also falsch? Wenn wir tatsächlich annehmen, dass der Wahrnehmende wirklich und ewig ist und das Wahrgenommene nicht wirklich, dann ist das so. Dann gibt es keine andere Möglichkeit, als das Bewusstsein, das wahrnimmt, also den Prozess des Wahrnehmens, als zweifach zu beschreiben. Eine Wahrnehmung, die die Wirklichkeit, die Essenz wahrnimmt, und eine andere Wahrnehmung, die Unwirklichkeiten wahrnimmt und die diesen Unwirklichkeiten eben durch diese Wahrnehmung überhaupt erst Gestalt verleiht. Wenn es, und das wäre eine andere Alternative, keine zweifache, sondern nur eine Maya gibt, also nur eine bewusste Macht von Brahman, dann eröffnen sich zwei Möglichkeiten. Entweder ist Maya dann das subjektive Wirken des Brahman-Bewusstseins, das aus seiner eigenen Stille und Unbewegtheit hervortritt und das durch Erfahrungen schreitet, die wirklich und gleichzeitig unwirklich sind, wirklich, weil sie Teil des Brahman-Bewusstseins sind, unwirklich, weil sie nicht Teil des eigentlich Wirklichen, des Stillen und Unbewegten sind, oder sie ist die Macht der kosmischen Imagination, die dem stillen, unbewegten Brahman inhärent ist und die aus dem Nichts Namen, Formen und Ereignisse kreiert. Dinge, die in jeder Beziehung unwirklich sind. In letzterem Fall wäre Maya selbst wahr, wirklich, doch ihre Werke wären unwirklich, wären reine Imaginationen oder Illusionen. Doch diese Schlussfolgerung ist tatsächlich ein wenig voreilig. Sie setzt voraus, dass Maya ausschließlich eine Macht der Illusion, der Imagination sein kann. Aber könnte es nicht ebenso sein, dass Maya eine Macht ist, die Wirklichkeiten erschafft? Wenn wir darüber etwas genauer nachdenken, dann ist dies nicht nur möglich, sondern es ist sogar die einzige Möglichkeit. Denn wie oder auch warum sollte Brahman, diese einzige Wirklichkeit, die nichts anderes als Wirklichkeit ist, die auf ewig rein, in sich selbst vollständig und in jeder Beziehung vollkommen, die zeit- und raumlos ist und die nichts in sich enthält, das manifestiert werden muss, Unwirklichkeiten kreieren? eine imaginäre Show falscher Bilder und Ereignisse. Dies wäre dermaßen unlogisch, dass wir diese Alternative, eine wirkliche Maya, die ein unwirkliches Universum erschafft, getrost beiseite legen dürfen. Und auch die erste Alternative, eine wirkliche Maya, ein wirkliches Brahman-Bewusstsein, das durch wirkliche und gleichzeitig unwirkliche Erfahrungen schreitet, führt uns in eine Sackgasse. Denn wenn es nur eine Wirklichkeit gibt und das Brahman-Bewusstsein Maya wirklich ist, dann kann es nichts außerhalb dieser Wirklichkeit, nichts außerhalb von Brahman, kann es kein Gegenüber geben. Und die Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver Wahrnehmung, zwischen subjektiv wirklicher und objektiv unwirklicher Wahrnehmung macht keinen Sinn. Wir könnten das nur lösen, indem wir Brahman und Brahman-Bewusstsein zu zwei eindeutig unterschiedlichen Entitäten machen. Indem wir also sagen, dass es ein Bewusstsein gibt, das der reinen Existenz des Seins seine Erfahrungen aufzwingt, ohne dass es diese reine Existenz berühren, durchdringen oder in irgendeiner Weise beeinflussen könnte. Dann wäre sich der stille, unbewegte Brahman der ihm aufgezwungenen Illusionen bewusst und würde sie auch als Illusionen wahrnehmen. Nur die Maya selbst wäre in gewisser Weise verblendet und würde ihre Illusionen für Wirklichkeiten halten. Oder sie würde zumindest so tun, als ob sie sie für Wirklichkeiten hält und sich so verhalten. Und das kommt uns tatsächlich irgendwo vertraut vor. Es entspricht genau dem Bewusstsein, der Wahrnehmung, die wir in unserer Unwissenheit haben. Denn hier trennt sich das Bewusstsein von seinem eigenen Wirken, vom Wirken der Natur, und ist sich des Selbstes im Inneren als einzige Wahrheit und Wirklichkeit bewusst, während es den Rest, die Natur, als Nicht-Selbst und nicht wirklich sieht. Auch wenn es gleichzeitig und trotz dieser Wahrnehmung im Oberflächenbewusstsein so handelt und handeln muss, als ob all das ebenfalls wirklich wäre. Doch diese Lösung, diese Wahrnehmung, die Teil der Unwissenheit ist, schafft in der einen und unteilbaren reinen Existenz, in dem einen und unteilbaren reinen Bewusstsein des Brahman, einen Dualismus, den wir im Grunde schon kennen und als unvollständige oder sekundäre Wahrheit verworfen haben. Den Dualismus zwischen Geist und Natur, zwischen dem Purusha und der Prakriti der Sankhya-Philosophie. Wir scheinen also auch hier mit der zweifachen Identität von Brahman nicht wirklich weiterzukommen. Es sei denn, wir gehen noch einmal ganz zum Anfang zurück und verändern unsere ursprüngliche Definition von Wirklichkeit. Denn wir könnten ja durchaus sagen, dass das, was wir Wirklichkeit nennen, nicht das eine reine, unteilbare Sein und das eine reine, unteilbare Bewusstsein ist, sondern dass diese Wirklichkeit per se schon aus mehrfachen Zuständen besteht, aus Dualitäten, dass also zum Beispiel die ursprüngliche und damit wirkliche Bewusstseinsmacht nicht eine reine Macht des Wissens, sondern eine kombinierte, zweifache Macht ist, eine Macht des Wissens und der Unwissenheit gleichermaßen. Und genau so mag uns dies, wenn wir das Universum betrachten, auf den ersten Blick auch erscheinen. wobei die Betonung hier auch wirklich auf ersten Blick liegt. Denn wenn wir etwas genauer hinsehen, dann ist diese Macht tatsächlich nicht zweifach, sondern sozusagen abgestuft. Oder anders gesagt, wir können das Wirken von Unwissenheit als eine Art nachgeordnetes Wirken verstehen, quasi als Teil des göttlichen Plans, des Gesamtexperimentes Evolution. Eine Unwissenheit für sich genommen, also ohne jede Bedeutung, eine Unwissenheit, die auf ewig in einem ursprünglichen Bewusstsein ist und darin besteht, bestehen bleibt, und das wäre bei diesem Konzept eines zweifachen Bewusstseins der Fall, wäre jedoch etwas ganz anderes, wäre eine sehr merkwürdige, fast absurde mentale Konstruktion, die wohl kaum der Wahrheit des Absoluten entspräche. Viel wahrscheinlicher ist die Annahme, dass dieses zweifache Brahman-Bewusstsein vollkommen frei von Unwissenheit ist. Dass also der Wille, ein illusionäres Universum mit illusionären Formen zu kreieren, sehr bewusst und ein Ausdruck von Wissen ist. In diesem Fall tritt die Täuschung, die Illusion, nur in der illusionären Welt selbst auf. Das stille, reine Selbst, Brahman, ist lediglich der Zeuge, der Betrachter dieser Illusion. Oder er erfreut sich daran, erfreut sich an diesem Spiel, als eine Art freier Teilhaber, der sich selbst nicht in der Illusion verliert oder sich selbst vergisst. Diese durchaus glaubwürdige Hypothese führt uns allerdings zu dem in gewisser Weise menschlichen Schluss, dass das allein Ewige, das reine Sein, mit seinem Nur-Dasein nicht vollkommen zufrieden ist, dass es etwas kreieren muss, um sich sozusagen zu beschäftigen. Ein Weltendrama aus Namen und Formen und Ereignissen. Es, das eine Ewige, hat das Bedürfnis, sich in seinem Alleinsein als die Vielen zu sehen, hat das Bedürfnis, aus dem ewigen Frieden, der ewigen Wonne, dem ewigen Selbstwissen heraus die Erfahrung einer Verminderung oder Vermengung zu durchlaufen oder zumindest ein Abbild dessen zu beobachten. Eine Mischung aus Wissen und Unwissenheit, aus Freude und Leid, aus Unwirklichkeit und der Transzendierung dieser Unwirklichkeit, aus Unwirklichkeit und dem Entkommen daraus. Dies aber wirft sofort eine wesentliche und im Grunde unlösbare Frage auf. Denn wie kann es im reinen, ursprünglichen Sein, in der vollkommenen Vollkommenheit und Vollständigkeit des Höchsten, überhaupt zu einem Bedürfnis kommen? Und selbst wenn wir den Begriff Bedürfnis beiseite legen und ihn als Wille oder als Drang oder als eine Art automatisches Wirken sehen, das Mysterium bleibt. Die Antwort oder Lösung liegt jenseits unserer Logik, jenseits unseres Verstehens. Das dynamische Bewusstsein des Ewigen scheint in dieser Hypothese nicht nur das genaue Gegenteil der statischen, ursprünglichen Wirklichkeit zu sein, sondern die beiden scheinen auch vollkommen unvereinbar zu sein, scheinen einen tatsächlichen Gegensatz zu bilden. Doch wenn der Wille, der sich als Schöpfung zum Ausdruck bringt, tatsächlich ein Wille und eine Macht Brahmans ist, dann kann diese Schöpfung nur eine Schöpfung von Wirklichkeiten sein, von Wirklichkeiten des Wirklichen. Es wäre absurd anzunehmen, dass die einzige Macht dieser Wirklichkeit, das einzige Bewusstsein dieser Wirklichkeit darin bestünde, etwas zu kreieren, was sein vollkommenes Gegenteil ist. Ein unwirkliches, illusionäres Universum mit nicht existenten Formen. Doch auch an diesem Punkt gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Und bevor wir die Wirklichkeit oder Teilwirklichkeit des Universums tatsächlich bejahen, müssen wir uns erst noch einmal einer Argumentation zuwenden, die sich auf eine vollkommene, in jeder Beziehung absolute Unwirklichkeit stützt. Denn die wirklichen Illusionisten behaupten ja nicht, dass Maya Teil des Brahman-Bewusstseins ist, sondern dass auch sie unwirklich ist. Nur Brahman selbst ist wahr, ist die einzige Wirklichkeit, die einzig ewige Existenz. Tatsächlich sehen wir sehr schnell, dass uns diese Theorie, zumindest an dieser Stelle, nirgendwo hinführt. Gut, wir können dann sagen, dass sowohl Maya als auch das Universum unwirklich sind. Aber was fangen wir dann mit der Existenz dieses unwirklichen Universums an? Mit der Existenz der Illusion selbst? Wie ist diese Illusion entstanden? Wodurch erhält sie ihre Beständigkeit? Was ist ihre Beziehung, ihr Verhältnis zur Wirklichkeit? Und was bedeutet dann unser eigenes menschliches Dasein in dieser Maya, dieser Illusion? Und vor allem die Befreiung davon? Denn in der Theorie des wirklichen Illusionisten ist Maya ja keine Macht des Brahman-Bewusstseins. Es gibt keine Berührungspunkte zwischen Brahman und Maya, zwischen Wirklichkeit und Unwirklichkeit. Und vor allem, Brahman ist nicht mehr der Wahrnehmende von Maya und ihrer Werke. Er ist überbewusst in seinem eigenen, reinen Sein versunken, oder er ist sich nur seiner eigenen Absolutheit bewusst. Und damit sind wir wieder genauso weit wie zuvor, stehen buchstäblich wieder am Anfang. Denn dann ist Maya entweder überhaupt nicht existent, und zwar nicht einmal als Illusion, oder wir haben eben wieder zwei voneinander getrennte oder zweifache Elemente. Ein wirkliches Ewiges, das nur seiner selbst bewusst ist, und eine illusorische Macht, die ein illusorisches Universum erschafft und sich dieses unwirklichen Universums bewusst ist. Und damit ist keine unserer Fragen, die wir uns eben gestellt haben, zufriedenstellend beantwortet. Aber müssen wir diese überhaupt beantworten? Denn wenn wir selbst ebenfalls Teil dieser Maya und damit eine Illusion sind, dann ist es erst recht unser Denken, unser sogenanntes Philosophieren. Und für Probleme, die gar nicht existieren, gibt es auch keine Lösungen. Oder wenn es sie zu geben scheint, dann sind auch dies nur Illusionen. Und so bleiben am Ende nur diese beiden, wenn man es so ausdrücken will, Realitäten. Eine reine, statische und unwandelbare Wirklichkeit und eine illusorische, dynamische Bewegung. Realitäten, die ohne jede Beziehung nebeneinander stehen und sich in jeder Beziehung widersprechen. Und eine Wahrheit jenseits davon, die das Geheimnis beider Realitäten enthüllen und sie versöhnen könnte, existiert schlichtweg nicht. Diese Lösung oder dieses Ergebnis ist naturgemäß ausgesprochen unbefriedigend. aber es ist eine Wahrnehmung, eine Schau, die für uns durchaus zu einer erlebten Realität werden kann, die wir tatsächlich in unserem Bewusstsein so sehen und erfahren können. Und in dieser Realität ist dann auch tatsächlich nicht mehr Brahman der Wahrnehmende, also der, der das illusionäre Universum schaut, sondern wir selbst, wir als individuelle Wesen. Der Haken daran ist, wir, die die Welt als Individuum wahrnehmen, sind überhaupt erst durch die vermeintliche Illusion erschaffen worden und damit selbst unwirklich, im Grunde nicht existent. Und so, folgerichtig, ist auch das wahrnehmende Bewusstsein eine Illusion, ist ebenfalls nicht existent. Dies aber bedeutet nichts anderes, als dass unser Eintauchen in Maya, in die Schöpfung, dass unsere vorübergehende individuelle Existenz vollkommen bedeutungslos, absolut sinnlos ist. Und ebenso und umso mehr unsere Erlösung von dieser Maya, unsere Befreiung davon und unsere individuelle, spirituelle Existenz überhaupt. Auch diese Lösung, die absolute Sinnlosigkeit unseres eigenen Daseins, unserer eigenen individuellen Existenz, ist nicht die, die wir uns am Ende als Ergebnis wünschen. Aber vielleicht hilft uns ja an dieser Stelle eine kleine Modifikation. Denn wie wäre es, wenn der eine, unteilbare Brahman sich doch in gewisser Weise geteilt hätte? Und zwar in dem Sinne, dass er sich als individuelle Selbste in uns allen befindet. Dann wäre Brahman, wäre das Wirkliche, weiterhin der Wahrnehmende. Und die Befreiung dieses Selbstes von der Illusion, das bewusste Zurücktreten von der illusionären Welt, wäre für das Individuum von höchster, von allerhöchster Bedeutung. Aber auch hier gibt es ein Problem. Denn wir machen dann nicht das Brahman-Bewusstsein, sondern Brahman selbst zu einer doppelten oder zweifachen Entität. Und das, was wir eben den individuellen Brahman genannt haben, also der Brahman, der in die Schöpfung eintaucht, ist, da er eben Brahman ist, von vornherein gar nicht an die Schöpfung und ihre Formen gebunden, muss also auch nicht davon erlöst oder daraus befreit werden. Hinzu kommt, dass Erlösung nur dann Sinn macht, wenn die Gebundenheit selbst real ist. Wenn also die Gebundenheit selbst keine Illusion und damit nicht existent ist. Dann aber, wenn die Gebundenheit real, wirklich sein soll, muss auch das, was sie kreiert, wirklich sein. Maya und die Welt, die diese Maya erschafft. Muss Maya also in der Tat wirklich oder zumindest teilwirklich sein? Vielleicht. Denn wir könnten an diesem Punkt immer noch sagen, dass unsere Individualität unwirklich ist, dass unsere Vorstellung, ein Individuum zu sein, eine Illusion ist. Dann wäre es so, dass wir einen Brahman haben, der sich aus einer Art Reflexion seiner selbst als Individuum befreit. Aber auch hier müssen wir zugeben, dass Brahman, der per se immer frei ist, keiner Befreiung bedarf. Auch nicht aus seiner eigenen Spiegelung, aus seiner eigenen Reflexion. Ja, aber, so könnten wir einwenden, wie wäre es denn, wenn diese Spiegelung in vollem Bewusstsein geschähe? Also in der Weise, dass Brahman tatsächlich in der Welt leidet und dann in seine eigene Wonne befreit wird. Dann aber stellt sich die Frage, was das, was leidet, denn tatsächlich sein soll. Es ist jedenfalls nicht das von allem freie Brahman-Bewusstsein. Und so müssen wir wieder ein zweifaches Bewusstsein kreieren. Eins, das von jeglicher Illusion und damit auch von Leid frei ist, und eins, das nicht frei ist, das der Illusion unterworfen ist. Wenn aber ein Teil des wirklichen und wahren Brahman-Bewusstseins an der Illusion teilhat, dann landen wir wieder an dem Punkt, dass es auch in Maya und in unserer Existenz in dieser Maya eine Art Wirklichkeit geben muss. Wir scheinen uns an dieser Stelle also buchstäblich im Kreis zu drehen. Gibt es irgendwo noch einen Weg, der uns aus dem Dilemma herausführen könnte? Wieder ist die Antwort vielleicht. Denn tatsächlich könnten wir sagen, dass das wahrnehmende Individuum und das wahrgenommene Universum unwirklich sind und dass Maya nur deshalb eine gewisse Wirklichkeit erlangt, weil sie sich dem Wirklichen, Brahman, auferlegt und dadurch eine gewisse Verbindung mit dieser Wirklichkeit eingeht. Diese Art von Wirklichkeit borgt sich sozusagen vorübergehend unserem individuellen Bewusstsein, unserer Wahrnehmung der kosmischen Illusion, und sie verschwindet dann, wenn wir aus dieser Illusion befreit werden. Aber auch hier bleibt die Frage offen, wer oder was erfährt diese Illusion als etwas Tatsächliches? Und für wen oder was endet diese Illusion, wenn die Befreiung oder die Auslöschung eintritt? Denn etwas, was selbst illusorisch oder unwirklich ist, was selbst Teil der Illusion ist, kann nicht plötzlich wirklich werden, kann nicht tatsächlich gebunden sein oder aus der Gebundenheit entkommen, sei es durch Flucht oder Selbstauslöschung. Es muss also etwas Wirkliches geben, ein wirkliches Selbst oder wirkliches Sein, ein Selbst oder Sein, das in irgendeiner Weise von Maya abhängig ist oder abhängig geworden ist. Es muss entweder das Brahman-Bewusstsein sein, das sich selbst in diese Maya projiziert, also quasi in sie ein- und dann wieder auftaucht, oder das eigentliche Sein von Brahman, ein Sein, das etwas von sich selbst, von seiner Wirklichkeit in die Maya hineingibt und es dann wieder herauszieht. Was aber ist dann diese Maya, die sich Brahman auferlegt? Wo kommt sie her, wenn sie nicht selbst schon Teil von Brahman ist und damit ein Wirken, eine Bewegung des ewigen Bewusstseins? Klar ist, dass eine Illusion nur dann eine Erscheinung von Wirklichkeit, die Erscheinung von etwas Beständigem annehmen kann, wenn sie irgendwie mit einem wirklichen Sein oder einem wirklichen Bewusstsein, also mit Brahman, verbunden ist, wenn Brahman mit dieser Illusion eine Beziehung eingeht. Und dann landen wir wieder bei einer Schlussfolgerung, die wir schon früher getroffen hatten, nämlich der, dass es ein zweifaches Sein, ein zweifaches Bewusstsein von Brahman geben muss. Eines, das in der Illusion involviert ist und eines, das daraus befreit ist, und dass es in Maya eine wie auch immer geartete Wirklichkeit geben muss, eine gewisse Wahrheit des Seins, eine Existenz. Wie aber kann es in einer ursprünglichen universalen Illusion, die absolut keine Basis hat, Und so haben wir Maya ja in dieser Theorie, in diesem Gedankenspiel gesehen, eine Wirklichkeit geben. Die einzige dann noch mögliche Antwort wäre, dass dies ein suprarationales Mysterium ist. Unerklärbar und unbeschreibbar. Vielleicht können wir uns der Wahrheit der Dinge ein wenig nähern, wenn wir die beiden Pole, Wirklichkeit und Unwirklichkeit, ein wenig relativieren und unterschiedliche Grade von Wirklichkeit oder auch Unwirklichkeit zulassen. Wir könnten dann, wie es auch die Upanishaden beschreiben, sagen, dass es eine Art vierfaches Brahman-Bewusstsein gibt. Vier Zustände des Brahman, die verschiedene Wirklichkeiten oder Wirklichkeitswahrnehmungen verkörpern. Im reinen Selbstsein ist Brahman in seiner Selbstexistenz, seiner Selbststille oder Selbstwonne vollkommen absorbiert. Oder er erfährt sich als ein freies Überbewusstsein, das alles enthält, alles stützt und aufrecht erhält, das aber in nichts involviert, an nichts beteiligt ist. Dann gibt es ein weiteres Bewusstsein, das die Upanishaden als Schlafbewusstsein bezeichnen. Eine Art lebendige, man könnte fast sagen schwangere Trance. Ein konzentriertes, quasi zusammengeballtes Bewusstsein, das der Nukleus, der Ursprung aller kosmischen Existenz ist. Eine Art Kausalität. Brahman als Prajna. Darüber hinaus, wir erinnern uns an das vorherige Kapitel, können wir von einem sogenannten Traumbewusstsein sprechen, das die weiten Lande der unzähligen feinstofflichen Welten und Wesen umfasst. Heimat aller subjektiven Erfahrungen jenseits unserer materiellen Realität. Brahman als Hiranyagarbha. Und schließlich wäre da noch das uns bestens vertraute Wachbewusstsein, das alle materiell-physische Erfahrung stützt. Unsere gewöhnliche Lebenswirklichkeit. Brahman als Virat. In diesem Bild könnten wir, um unsere bisherigen Begrifflichkeiten zu verwenden, sagen, dass Brahman der Zustand des Überbewussten und Maya das Schlaf-, Traum- und Wachbewusstsein ist. Und wir können festhalten, dass diese Maya in dem Sinne wirklich ist, dass sie eine Erfahrungsebene des Selbstes ist. Des Selbstes, das sich selbst in verschiedenen Zuständen erfährt. Und dass sie unwirklich ist, weil diese Zustände eben nicht die eigentliche überbewusste Wirklichkeit sind, sondern etwas Abgeleitetes, quasi Sekundäres. Und wenn wir dies so sehen, so formulieren, dann löst sich die grundlegende Zweiteilung, der Gegensatz zwischen Brahman und Maya, in gewisser Weise auf. Es gibt kein zweifaches Bewusstsein, nichts, das illusionäre Dinge aus etwas Nicht-Existentem kreiert, sondern all dies sind nur verschiedene Erfahrungszustände des einen Seins. Wir könnten höchstens sagen, dass die niederen Erfahrungszustände, das Traum- und Wachbewusstsein, von subjektiven Selbstgebilden, von subjektiven Konstruktionen überlagert werden. Konstruktionen, die nicht wirklich sind. Das eine Selbst sieht sich selbst als die vielen, doch diese vielfältige Existenz ist subjektiv. Es nimmt viele Bewusstseinszustände an, und auch diese Bewusstseinszustände sind subjektiv. Anders gesagt, Es gibt eine Wirklichkeit subjektiver Erfahrung, die subjektive Erfahrung des wirklichen einen Seins. Doch es gibt kein objektives Universum. Es ist wichtig, an dieser Stelle festzuhalten, dass die Upanishaden an keiner Stelle den dreifachen Zustand von Maya, das Schlaf-, Traum- und Wachbewusstsein, mit dem Begriff Illusion oder Unwirklichkeit verbinden, auch wenn dies spätere Traditionen daraus abgeleitet haben. Im Gegenteil, es wird immer wieder betont, dass alles Brahman ist, dass es Brahman, die Wirklichkeit ist, die zu all diesen Dingen geworden ist, die immer und immer wieder diese Dinge wird. Alles, was ist, alle Existenz ist Brahman, ist das Selbst und muss in diesem Selbst und als dieses Selbst betrachtet werden. Wie die Mutter sagte, aber es gibt nichts anderes als Gott, nur er existiert. Es gibt nichts außerhalb von ihm, es gibt nichts anderes als ihn. Er alleine existiert. Es gibt keine Existenz ohne ihn, es gibt nur ihn. Und diese wunderbare Bejahung allen Seins, aller Existenz, lässt keinen Raum für eine illusionäre Maya, lässt keinen Raum für tatsächliche Unwirklichkeit. Und hier nähern wir uns dem Punkt, an dem die durchaus valable subjektive Erfahrung von Illusion und die Erfahrung von Wirklichkeit miteinander in Berührung kommen, an dem sie sich vereinen und quasi verschmelzen. Denn wenn wir sozusagen schrittweise, ausgehend von unserem gewöhnlichen Wachbewusstsein, durch die Ebenen des Traum- und Schlafbewusstseins schreiten, also durch die subliminalen und überbewussten Ebenen, dann erleben wir diese Reise als, wenn man es so ausdrücken will, symbolhaft. Die Welten, Wesen, Kräfte und Ereignisse begegnen uns als Bilder, als Ausdrucksformen, als lebendige Symbole der eigentlichen Wirklichkeit. Und sie erscheinen uns deshalb in gewisser Weise als vage, flüchtig, unbeständig, irgendwie unwirklich oder zumindest noch nicht ganz wirklich. Und dieser Eindruck, diese Wahrnehmung hält an, bis wir durch diese Zustände, durch diese Welten hindurchgegangen sind und uns in ihrer Essenz verlieren, in dem, was wir eben als das konzentrierte Bewusstsein, als Trance oder Schlafzustand, als Kausalität, als Brahman in Form von Prajna beschrieben haben. Von dort gelangen wir dann in das wirklich Überbewusste, in das höchste Überbewusstsein, in den höchsten Zustand des Selbstseins. Und wenn wir den Weg in dieses Überbewusste auf die gerade beschriebene Weise gehen, dann wird die Wahrnehmung von sukzessiven, von vorübergehenden illusorischen Zuständen und Welten für uns zu einer durchaus lang anhaltenden Erfahrungsrealität. Doch es gibt auch einen anderen Weg, eine andere Erfahrungswirklichkeit. Denn wenn wir diesen Durchgang ins Überbewusste nicht in Form einer sukzessiven Reise, sondern durch ein plötzliches spirituelles Erwachen erfahren, werden wir uns in allem, was ist, unmittelbar der einen allgegenwärtigen Wirklichkeit bewusst. Wir erfahren einen unmittelbaren Übergang von der uns vertrauten mentalen Wahrnehmung in etwas, das jenseits davon ist. Unsere gewöhnliche Wahrnehmung, unsere gesamte mentale, auch mental-spirituelle Struktur ist vom einen auf den anderen Moment nicht mehr gültig, wird quasi annulliert. Es findet eine Umkehr des Bewusstseins statt. Und wenn der Übergang auf diese Weise erfolgt, dann können wir in allen Zuständen, auf allen Ebenen, überall und in allem die eine Wirklichkeit sehen, und wir können alles als ein großes harmonisches Ganzes erfahren. Wir sehen also, dass die Erfahrung von Unwirklichkeit, von Maya als Illusion, im Grunde nicht unwahr oder unwirklich ist, sondern eine ganz bestimmte Möglichkeit, die Wirklichkeit zu erfahren. Es hängt von der Art der Reise ab, die unser innerer Führer, die innere Göttlichkeit in uns entworfen und für uns vorgesehen hat. Die Erfahrung von Unwirklichkeit wird nur dann unwahr, unwirklich, wenn wir daraus ein Konzept, eine Philosophie, ein mental-spirituelles Konstruktum entwickeln, die dies zur alleinigen Wahrheit der Dinge erhebt und damit eine weitere und vollständigere Erfahrung ausschließt. An dieser Stelle wollen wir beim nächsten Mal wieder ansetzen und dieses Konstruktum, das im kollektiven Bewusstsein so viele Spuren hinterlassen hat und damit ein tatsächliches Hindernis für den heute erforderlichen Bewusstseinsschritt darstellt, näher beleuchten. Vielen Dank fürs Zuhören, habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast, Wirklichkeit und die kosmische Illusion, Teil 2. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.